Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Denn glückliche Gäste und Top-Auslastung sind kein Zufall. Von und mit Anni Grau.
Kleine Überraschung gefällig? Dann teste meinen Newsletter. Und ich verspreche dir, schon wenige Tage nach deiner Anmeldung bekommst du eine kleine persönliche Überraschung von mir. Und das soll dir nicht nur eine Freude bereiten, sondern ich zeige dir auch, wie du damit deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de/newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge.
Vielleicht hast du es schon gehört, am 20. Mai soll eine neue EU-Verordnung in Kraft treten und die hat etwas mit der Registrierung deiner Ferienwohnung zu tun. Und jetzt natürlich sind 1000 Fragen da. Muss ich mich registrieren? Was bedeutet das für mich? Darf ich nicht mehr vermieten? Wer hilft mir weiter? Kostet das was? Das alles klären wir kurz und knapp und übersichtlich heute mit Michelle Schwefel vom Deutschen Ferienhausverband. Liebe Michelle, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
Hallo, liebe Annik. Ich danke dir sehr herzlich für die Gelegenheit, auf deinem Podcast über dieses tatsächlich sehr, sehr wichtige, wenn auch etwas sperrige Thema zu reden.
Dann versuchen wir mal, das sperrige Thema möglichst leicht verständlich darzustellen. Erstmal vorneweg, ihr habt auf eurer Webseite vom Deutschen Ferienhausverband eine super Übersicht, die da wirklich total ins Detail geht. Ich werde das auch unter dieser Podcast-Folge verlinken. Das heißt, wir gehen hier wirklich auf die wichtigsten Sachen ein und wer dann tiefer reingehen will, der klickt einfach auf den Link unter dieser Folge und erfährt es dann ganz genau. Also erstmal, kannst du so kurz umreißen, was passiert da am 20. Mai? Was kommt da auf uns zu?
Ja, was kommt auf uns alle zu? Es geht einfach darum, wir haben ja das Problem, dass der Ferienhausmarkt so gut wie gar nicht untersucht wird. Dadurch, dass so viele Privatvermieter es gibt in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, hat die EU-Kommission gesagt, okay, das geht so nicht. Wir haben einen Wachstumsmarkt. Wir müssen mal Transparenz auf dem Markt haben. Und deshalb wurde diese EU-Kurzzeitvermietungsverordnung gemacht. Und was wird da passieren? In Kommunen, die daran teilnehmen wollen, wird es Registrierungsverfahren geben. Das heißt also, die Gastgeberinnen und Gastgeber werden sich dort dann eintragen. Und gleichzeitig werden Plattformen Buchungsdaten weiterleiten an eine zentrale Stelle, die Bundesnetzagentur. Aber vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein.
Ja, genau. Also es sind viele Wenn und Abers. Also grundsätzlich, es wird je nach Kommune, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste zu verstehen, es ist nicht überall gleich. Es ist eine EU-Verordnung, das heißt, es gilt nicht nur für Deutschland. Das ist richtig?
Richtig.
Ja?
Genau.
Wird es eine Registrierung geben? Und zwar, jetzt kommt es drauf an, wann ist sie verpflichtend? Für mich, wenn ich jetzt Ferienwohnungsvermieter bin, möchte ich ja als allererstes wissen, muss ich jetzt oder muss ich nicht? Wie erfahre ich das und wovon hängt das ab?
Ja, also ich habe von ganz, ganz vielen Leuten gehört, viele Fragen bekommen wie, ey, bei uns gibt's ja gar kein Registrierungsverfahren oder ich weiß gar nicht, was die Kommune macht, kann ich jetzt demnächst nicht mehr vermieten? Ne? Weil es ist so, wenn es ein Registrierungsverfahren gibt, dann muss man eben auch eine Registrierungsnummer beantragen. Ansonsten, und die muss man auf den Plattformen in den Annoncen angeben. Das ist halt der ganze Hintergrund.
Und das hängt eben von der Kommune ab.
Genau, aber ja, es ist eben nicht so, dass jetzt flächendeckend ab dem 20. Mai, dann tritt die Verordnung in Kraft, dass auf einmal jede Kommune in Deutschland einen Schalter umlegt und sagt, so, jetzt ab sofort müsst ihr euch registrieren, sondern das werden erstmal nur eine Handvoll von Kommunen sein. Es ist auch gar nicht sehr wahrscheinlich, dass sich wahnsinnig viele Kommunen erstmal anschließen. Ob sich das dann ein bisschen verstärkt, muss man dann mal sehen. Aber es ist zum Beispiel so, jedes Land, also wir sind ja föderalistisches Land und das ist eine Riesenherausforderung. Das heißt nämlich, anders als jetzt in einem zentralen Staat wie Frankreich, wo Frankreich sagt, okay, wir machen ein Registrierungsverfahren, ihr könnt teilnehmen oder nicht, da ist alles einheitlich. In Deutschland 16 Bundesländer, 16 verschiedene Landesgesetze. Und jedes Land muss jetzt erstmal damit um die Ecke kommen, überhaupt einen Gesetzentwurf zu machen. Haben die wenigsten bisher. Die das schon gemacht haben, Bayern zum Beispiel oder Nordrhein-Westfalen, Als zwei Beispiele. Die sehen zum Beispiel vor, auch Mecklenburg-Vorpommern ist sicher auch wichtig, dass man nur dann ein Registrierungsverfahren überhaupt machen kann, wenn man auch ein Zweckentfremdungsverbot hat. Und das haben die allerwenigsten Kommunen. Das heißt also, erstmal ganz ruhig bleiben. Es wird sich für die allermeisten Gastgeberinnen und Gastgeber erstmal gar nichts ändern, sondern man kann das in Ruhe auf sich zukommen lassen.
Ja, das ist ja schon mal das Beruhigendste. Also ich fasse nochmal zusammen. Grundsätzlich eben, wenn ihr wissen wollt, muss ich mich registrieren oder nicht, ist der erste Ansprechpartner der einfachste die Kommune. Ist das richtig?
Die Kommune ist ein guter Ansprechpartner, was aber noch viel praktischer ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Plattformen ihre Daten liefern müssen an einen zentralen Übergabepunkt. Und das wird bei uns in Deutschland die Bundesnetzagentur machen. Die Bundesnetzagentur wird aber auch eine Liste machen mit den Kommunen, die ein solches Registrierungsverfahren haben. Das heißt also, der schnellste Blick geht dahin. Ihr könnt auch auf unserer Webseite nachgucken. Auch wir werden das entsprechend verlinken, sodass man also tatsächlich eine ganz gute und schnelle Übersicht hat. Denn die Kommunen sind verpflichtet zu melden, dass sie ein Registrierungsverfahren machen.
Aber eben erst ab dem 20. Mai wird das veröffentlicht werden.
Genau.
Ja. Okay, gut. Also jetzt angenommen, ich muss mich registrieren. Wenn es tatsächlich so ist, du hast ja auch schon gesagt, es wird gar nicht so häufig sein. Also in den meisten wird einfach Business as usual und kein Problem. Ich muss jetzt nicht plötzlich fürchten, dass ich nicht mehr vermieten darf. Zu diesem Thema Genehmigung und so, da komme ich nachher nochmal dazu. Aber jetzt mal, wenn ich mich registriere, was werden denn dann für Daten abgefragt?
Also ganz wichtig ist erstmal, die Registrierung wird online stattfinden. Ja, das heißt also, niemand muss jetzt in irgendein Bürgerbüro oder so laufen, dort lange anstehen, sondern das könnt ihr, wenn alles online machen. Und ganz wichtig ist auch, die Registrierungsnummer wird dann sofort vergeben. Was kann die Kommune euch, was wird die von euch wissen wollen? Erstens mal eure persönlichen Daten. Also wem gehört die Wohnung? Wer ist der Nutzungsverfügung, also derjenige, der sie nutzen darf? Ne, gibt ja auch angemietete Wohnungen, die jemand als Ferienwohnung vermietet. Dann, was ist das für eine Wohnung? Also wie viele Zimmer hat die? Wo liegt die? Also man muss sie genau identifizieren können. Ist das zum Beispiel erster Stock, zweiter Stock? Ist es eine Zweitwohnung? Ist es eine Hauptwohnung? Und wie viele Schlafgelegenheiten bietet die höchstens, ne? Sodass man die Maximalbelegung hat. Es gibt dann noch die Möglichkeit für die Kommunen, noch weitere Dinge abzufragen, wie zum Beispiel, wenn es was zum Thema Sicherheit es dort Fortschriften gibt, die beachtet werden müssen. Das ist jetzt in Deutschland aber eigentlich nicht so relevant, sondern da wird man sich darauf verlassen können, dass man eben diese Daten liefern muss. Was zeichnet die Wohnung aus? Wie kann ich die genau identifizieren? Wer ist derjenige, der damit was machen darf? Und wie erreiche ich den? Das sind so die grundlegenden Informationen.
Okay. Und was mir bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch aufgefallen ist, dass da unter anderem auftaucht, dass die Registrierung nicht an die Genehmigung gekoppelt sein darf. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Also das heißt, wenn ich jetzt also mich registrieren lassen muss, dann kann es sein, dass meine Ferienwohnung noch gar nicht genehmigt ist und ich bekomme trotzdem eine Registrierungsnummer.
Mhm. Das ist grundsätzlich erstmal, wenn man es, also wir von in Deutschland denken sehr häufig von, das ist wahrscheinlich verboten, deswegen muss ich es genehmigen lassen. Aber eigentlich ist es ja so, dass in den meisten Orten erstmal die Vermietung erlaubt ist. Insofern ist es auch sinnvoll, dass du dann sofort die Nummer bekommst, damit du loslegen kannst. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine Stadt wie München. Da hast du ein Zweckentfremdungsgesetz. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die ein Registrierungsverfahren machen werden, und zwar ziemlich bald. Das heißt also, dort ist natürlich dann der Fall gegeben, du musst dich registrieren, musst eigentlich auch eine Genehmigung haben wegen der Zweckentfremdung, aber es gibt ja immer die Ausnahmen zum Beispiel für Homesharer. Das heißt also, bis 8 Wochen, bis 9 Wochen, bis 12 Wochen, je nach Bundesland, kannst du ohne Genehmigung vermieten. Und damit du das sofort machen kannst, kriegst du die Nummer auch sofort. Und die Kommune kann ja dann immer noch in einem zweiten Schritt sagen, okay, ich brauche aber eine Genehmigung von dir. Dann musst du dir danach noch beibringen, aber du kannst erstmal loslegen. Ja?
Ah, das ist also wirklich eine gute Lösung, oder?
Mhm. Finde ich ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Was würdest du denn allgemein sagen? Ist das eine gute Sache, was da gerade passiert für uns als Vermieter? Oder eher ist es noch wieder irgendein bürokratisches Monster?
Es klingt ja erstmal wieder nach mehr Bürokratie, ist es auch. Ja, das ist schon richtig. Mhm. Wir vom Deutschen Ferienhausverband sind aber trotzdem seit Anbeginn der Meinung, das ist eine unheimlich gute Sache für uns. Und ich kann dir sagen, warum. Weil wir die Transparenz nicht haben, ist ganz häufig, gehen wir so ein bisschen unter dem Radar durch. Das heißt, zum einen werden negative Effekte der Ferienwohnungsvermietung überschätzt. Ja, also da wird einfach behauptet, dass wir zum Beispiel für eine Mietverteuerung zuständig, also verantwortlich sind, obwohl der Effekt von Ferienwohnungen auf dem Wohnungsmarkt ehrlich gesagt eher sehr übersichtlich ist, weil es gar nicht so viele Ferienwohnungen häufig gibt, gerade in den großen Städten. Und zum Zweiten werden auch natürlich die positiven Effekte überhaupt nicht richtig dargestellt. Das heißt also, ich kann überhaupt nicht genau sagen, welche wirtschaftlichen Effekte die Ferienwohnungsvermietung in einem Ort zum Beispiel hat. Und wir haben ja in einer Studie, die wir 2024 gemacht haben, genau das ermittelt. 75% Minimum gehen in die lokale Wirtschaft, gehen gar nicht in den Beherbergungsbetrieb oder den Gast an den Gastgeber, sondern in die Gastronomie, in den Einzelhandel etc. Da werden Jobs geschaffen, dadurch kommen Steuereinnahmen. Das heißt also, wir haben natürlich auch super viele positive Argumente auf unserer Seite, warum Ferienwohnungen eine gute Sache sind, gerade im ländlichen Raum. Ja. Und das können wir dadurch darstellen. Und wir können auch sagen, was in Berlin zum Beispiel haben wir jetzt ein Zweckentfremdungsverbot, das geht über die ganze Stadt. Es gibt natürlich Punkte hier in Berlin, wo das sinnvoll ist, wo man regulieren sollte, weil es da zu viel wird. Das finde ich ist nicht zu bestreiten. Aber wenn ich in Mitte zum Beispiel in der Wilhelmstraße oder am Boxhagener Platz oder so, wenn ich da zu viele Ferienwohnungen habe, dann muss ich doch nicht in Marzahn auch genauso hart regulieren, wo die sich freuen würden, wenn die Gäste hätten. So, und dann kannst du natürlich, es ist so, durch die Plattformdaten. Also du hast zum einen die Vermieterdaten durch die Registrierung. Und zum Zweiten hast du die Plattformdaten, die an die Bundesnetzagentur geliefert werden. Und die Bundesnetzagentur gibt's an Kommunen mit einem Registrierungsverfahren weiter. Genau diese Daten. Und dadurch kann die Kommune genau sehen, ah, okay, in meinem Bereich ist in dem Bereich so und so viel Vermietung, so und so viel Auslastung. Weil es ist ja auch ein Unterschied zum Beispiel, ob jemand als Homesharer vielleicht mal 3 Wochen im Jahr vermietet oder ob jemand das rund ums Jahr macht. Ja. Eine ganz andere Belastung.
Wie ist es wirklich?
Genau, du kannst straßengenau im Grunde gucken, wie viele Vermietungen gibt es dort und kannst dann eben viel, viel passgenauer auch eben entsprechend darauf reagieren. Und häufig eben auch werden, glaube ich, viele feststellen, so okay, wir brauchen wahrscheinlich gar keine Regulierung, weil die Belastung ist nicht so hoch oder es verteilt sich ganz gut.
Ja. Außer es ist beim Stammtisch ein populistisches Argument.
Ja, natürlich.
Aber bleiben wir mal bei den Auswirkungen jetzt für die Vermieter. Mhm. Man könnte ja jetzt zum Beispiel erwarten, ja, also wenn dann jetzt die Registrierungspflicht und dass dann die dann vielleicht stärker gucken, bedeutet das vielleicht auch, dass der Ferienhausmarkt bereinigt wird, um so Vermieter, die das bis jetzt immer noch irgendwie heimlich nebenbei tun konnten, obwohl es eigentlich nicht legal war?
Natürlich, ja. Das gibt natürlich ganz neue Kontrollmöglichkeiten. Also wir haben ja schon durch das Plattformsteuertransparenzgesetz eine gewisse Transparenz geschaffen. Das verpflichtet ja die Plattformen dazu, auch schon Buchungsdaten an die Finanzbehörden weiterzugeben. Das hier ist jetzt quasi nochmal ein Ansatz. Und das heißt natürlich, dass du es schwerer haben wirst, schwarz zu vermieten. Das heißt aber natürlich auch als ehrlicher Vermieter oder Vermieterin kannst du natürlich auch die Registrierungsnummer genau dafür nutzen, nämlich indem du sagst, okay, hier, ich bin registriert, Gäste.
Ja.
Gäste legen ja auch Wert drauf, dass sie in legalen Wohnungen untergebracht werden und nicht eben in irgendwelchen schwarzvermieteten Apartments. Und das heißt, so eine Registrierungsnummer signalisiert das natürlich, dass du dich legal registriert hast und dass du eben entsprechend nach Spielregeln spielst.
Ja, ja. Das bleibt noch abzuwarten, den Gästen zu erklären, dass es einfach in manchen Gemeinden einfach keine Registrierungsnummer gibt.
Ja.
Ja. Das ist, das wird noch interessant. Also, das heißt, wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, du erwartest jetzt kein Erdbeben, was da auf uns zukommt. Also sowohl in den Verpflichtungen gegenüber den Vermietern, dass es also wie so bei vielen Dingen, dass es wirklich sehr, sehr langsam anläuft, dass es auch erstmal durchgesetzt werden muss. Und dann auch auf der Seite für die Vermieter, dass es dort keinen erdrutschartigen Einbruch der Konkurrenz geben wird, sondern ja, ich denke mal, das wird so fließend gehen, oder? Oder wie siehst du das?
Davon würde ich auch ausgehen, ne? Also wenn ich jetzt in einer Stadt oder in einem Ort bin, wo es schon eine Zweckentfremdungssatzung gibt, dann würde ich mich auf jeden Fall mit dem Gedanken anfreunden, dass das ab dem 20. Mai, vielleicht auch später, auf jeden Fall dazu kommen wird, dass eine solche Registrierungspflicht eingerichtet wird. Ich kann ja auch sagen, warum. Die Plattformen haben durch die EU Kurzzeitvermietungsverordnung auch endlich eine verlässliche Grundlage, auf der Daten ausgetauscht werden. Das hatten wir vorher nicht. Es gab immer wieder widersprechendes Recht. Das ist jetzt nicht mehr so. Und das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel eine Kommune eine Zweckentfremdungssatzung hat, aber nicht an dem Verfahren teilnimmt, dann sagt diese Verordnung, dann kriegen die keinen Zugriff auf die Plattformdaten. Und das heißt, das ist natürlich ein Lockmittel für die, das dann auf jeden Fall zu machen.
Eine Motivation.
Genau. Ja, ja. Aber wenn wir zum Beispiel angucken, Baden-Württemberg ist ein Land, wo wir zum Beispiel ein paar Orte, so zum Beispiel rund um den Bodensee haben oder Freiburg zum Beispiel auch, die haben analoge Registrierungsverfahren. Die können sie weiter betreiben, aber man hat eben keinen Zugriff mehr auf die Informationen, die die Plattformen haben. Das heißt also, die werden das umstellen müssen. Baden-Württemberg hat aber zum Beispiel noch keinen Gesetzentwurf vorgelegt. Das heißt also, die werden zum 20. Mai auf keinen Fall fertig sein, um umstellen zu können. Das ist auch kein Problem. Die können das, also jede Kommune kann das zum Stichtag machen oder aber auch irgendwann danach. Ja, also man hat da wirklich alle Zeit der Welt. Oder man kann eben auch sagen, ich brauch's gar nicht, weil ich weiß genug über meine Vermieter oder ich will's nicht wissen.
Und im Zweifelsfall jetzt mal so als Vermieter werden ja früher oder später die Portale auf einen zukommen, wenn es wirklich relevant ist.
Definitiv, ja. Also die Portale werden natürlich entsprechende Informationen an die Gastgeberinnen und Gastgeber rausgeben, sodass man sich jetzt auch keine Gedanken machen muss, dass man da irgendwas verpasst. Ich würde auch davon ausgehen, dass es Übergangsfristen gibt, dass also, wenn so ein Verfahren eingerichtet wird, dass dann erstmal eine gewisse Übergangsfrist halt ist, binnen der man sich anmelden kann. Vielleicht auch ganz interessant, wir haben ja in Deutschland schon zwei Bundesländer, die Online-Registrierungsverfahren haben und ein Bundesland mit einem Nicht-Online-Registrierungsverfahren, NRW und Hamburg, die haben schon entsprechende Verfahren. Berlin hat ein analoges Verfahren. Die bestehenden Nummern zum Beispiel, das muss ja zum Beispiel auch umgewandelt werden. Das heißt also, die werden neue Nummern kriegen, die Gastgeberinnen und Gastgeber. Mhm. Und auch dafür wird es dann eine entsprechende Übergangsfrist geben, damit das alles glatt läuft. Also es ist, man will jetzt hier niemandem an den Karren fahren oder großen Druck ausüben. Ich glaube, alle freuen sich auf mehr Transparenz. Alle freuen sich drauf, das ist auch ein Aspekt der Verordnung. Man will auch gucken, wo überbordende Regulierung ist, um die gegebenenfalls abbauen zu können. Ja, die EU will halt einen Rahmen vorgeben, in dem reguliert werden kann, sodass halt allzu scharfe Regulierungen eben auch auf den Prüfstand kommen. Und all das, es ist ein sehr einvernehmliches Verfahren und ich würde mir auf jeden Fall keine große Sorgen machen.
Okay, das ist ein gutes Stichwort und wir warten einfach ab. Wir nutzen dankenswerterweise die Informationen, die der Deutsche Ferienhausverband für uns zur Verfügung stellt. Also ganz vielen Dank, Michelle. Und wer überlegt, okay, wäre vielleicht der Ferienhausverband was für mich, dass ich Mitglied werde, der richtet sich vor allem an Vermieter mit mehreren Ferienhäusern, richtig? Ab wie viel Ferienhäuser könnte das Sinn machen?
Also wir haben so ein bisschen so eine Schwelle 5 bis 10, aber ehrlich gesagt, wenn ihr sagt, wir sind super engagiert, wir sind motiviert, wir sind interessiert, dann machen wir da auch keinen, also das ist auch keine Krux, wenn ein kleinerer Vermieter auf uns zukommt. Wichtig ist, dass ihr halt Interesse habt an der Szene, an der Vermietung, dass ihr einen professionellen Ansatz habt. Dann denke ich, ist das schon ganz gut. Und ihr seid herzlich eingeladen, auf unserer Seite euch auch jederzeit zu informieren. Wir machen natürlich auch jeweils Updates, wenn sich da was tut, gerade zu dem Thema, aber natürlich auch zu anderen Themen. Und wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr euch auch gerne an mich wenden, wenn es ums Thema Ferienwohnung, Ferienwohnungsvermietung etc. geht.
Wunderbar, dann ganz, ganz herzlichen Dank für diese sehr beruhigende Information, Michelle.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Annik.
Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.